Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode.
Und das unterschätzen die Leute. Auch Stimme ist ein sehr komplexes System. Da sind viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Naja, und dann bin ich gelandet bei der Aussage, Sprechen ist wie Autofahren, jeder denkt, er kann's.
Sagt unser heutiger Gast im Stimme wirkt Podcast, Sabine Gutzeit, und zeigt dir, wie du mit ihrem Stimmmobilmodell die brachliegenden Ressourcen deiner Stimme praktisch nutzen kannst. Neugierig? Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Modelle und Zugänge, wie man wohl an der Stimme arbeiten könnte und wie man überhaupt versteht, wie die Stimme funktioniert und von welcher Seite man sich dann herantastet, um seine Stimme weiterzuentwickeln. Ja, solche Modelle gibt's im Grunde wie Sand am Meer. Ganz, ganz viele. Viele sind sehr technisch aufgebaut. Viele sind von der medizinischen Seite her gedacht. Ja, und heute habe ich eine Kollegin als Gast im Stimme wirkt Podcast, die ein sehr spannendes, sehr ungewöhnliches Modell entwickelt hat, mit dem sie sehr erfolgreich arbeitet. Ja, ich grüße dich, liebe Sabine Gutzeit.
Ja, danke dir, lieber Arno. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr fein. Sabine, wir kennen uns und wir arbeiten zusammen im Rahmen des Stimme.at-Netzwerks. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dazu geführt, dass die Stimme so einen großen, ja, so ein wichtiges Thema für dich geworden ist? Wo kommt das her?
Also interessanterweise ist es schön, dass du das fragst, weil das war schon sehr früher Beginn in der Schulzeit, ging das bei mir schon los, weil ich war wahnsinnig abhängig mit meiner Lernbereitschaft von den Stimmen meiner Lehrerinnen und Lehrer. Und ich wusste schon bei den ersten Sätzen, wenn die so nach der Sommerpause reingekommen sind, wow, wird super, dem höre ich gern zu, oder oh no, wie wird das werden, da kann ich nicht zuhören. Das war so etwas, was mich sehr geprägt hat und wo der Fokus auf die Stimme schon sehr schnell da war. Und das hat, glaube ich, auch meinen Berufswunsch dann geprägt als Logopädin.
Tatsächlich? Und ja, tatsächlich, also das Erlebnis aus der Schule, ja? Die Stimmen von Lehrerinnen und Lehrer. Cool.
Ja, weil ich gelernt habe, man kann da was machen. Ich hatte einen Radiobeitrag gehört über die Logopädie-Ausbildung und hatte mich da wahnsinnig gefreut. So mit 17, 18 war das, haben wir gedacht, ah, das wird meins. Und habe das dann auch durchgezogen, die Logopädie-Ausbildung. Und in der Logopädie-Ausbildung war dann tatsächlich auch meine Erfahrung, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen sich an das Thema Stimme gar nicht so herangewagt haben. Das war sowas, ja, vielleicht erstmal auch Mystisches, nicht so greifbar, den Leuten oft sehr selbstverständlich, gar nicht bewusst, dass man was verändern kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist meins. Da möchte ich gerne mit den Leuten arbeiten, weil da kann man was machen. Und auch wenn es selbstverständlich ist, man kann immer noch mal irgendwo was herausholen. Mhm. Und das ist Kommunikationswerkzeug Nummer eins.
Ohne Zweifel. Ist ja so interessant, weil du das Stichwort Logopädie ansprichst. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Viele assoziieren irgendwo das Thema Stimme damit. Dabei ist ja die Arbeit der meisten Logopäden, Logopädinnen auf ganz andere Dinge ausgerichtet. Richtig?
Naja, ich erlebe es eher umgekehrt, dass die Leute ganz erstaunt sind, wenn sie zum Logopäden gehen müssen, weil sie sagen, wie? Logopäden arbeiten doch eigentlich mit Kindern, ne? Daher kennt man es meistens. Buchstaben, okay. Die Kinder nicht sprechen können, oder Sprache, die sich nicht entwickelt. Aber du hast recht.
Unser wenn sie Feld Buchstaben nicht aussprechen können, wenn Kinder Sprachentwicklungsstörungen oder Verzögerungen haben. Ja? Ja?
Genau, okay. Das ist eigentlich so das klassische Thema bei den Logopädinnen und Logopäden. Aber wir haben tatsächlich noch andere Bereiche, die Schlaganfallpatienten.
Schluckstörungen. Schluckstörungen.
Die Schluckstörungen ganz stark, auch neurologische Geschichten, dann auch Kehlkopfoperierte, natürlich auch Krebsprobleme dann in dem Zusammenhang. Und Stottern und Poltern, also die Redeflussstörungen, das wird auch oft übersehen, dass man sagt, da gibt es doch auch einige und auch da kann man was machen, da kann man echt dran arbeiten und dann eben der große Bereich der Stimmtherapie.
Ja. Ist auch, also wenn wir jetzt so selbstverständlich über diese ganzen so unterschiedlichen Themen sprechen, im Grunde bildet sich da ja bereits irgendwo so jetzt in meiner Vorstellung wie so ein Firmament mit unglaublich vielen Fixsternen, also mit ganz verschiedenen Bereichen, auch vom Gehirn, also von Gehirnfunktionen bis zur Muskulatur, von der Bewegungskoordination. Wie hat denn das für dich begonnen, wenn es um das Thema Stimme ging in der Logopädie, dich auch, wie soll man sagen, naja, auch abseits der Logopädie zu interessieren?
Also das kam tatsächlich auch während der Logopädie-Ausbildung, dass ich mir gedacht hatte, das reicht mir nicht so von der Ausbildung her. Und ich hatte vorher tatsächlich schon Kontakt zur Universität Regensburg aufgenommen, wegen des Studiengangs Sprecherziehung.
Du lebst in Ingolstadt oder in der Nähe von Ingolstadt?
Ja, genau, in der Nähe von Ingolstadt.
Kipfenberg habe ich gelesen, das klingt so österreichisch.
Du, wir haben auch so ein bisschen Art Alpen sozusagen, wir haben das Altmühltal, wir haben so ein paar Berge auch bei uns.
Ja, cool.
Wir das ja auch teilweise haben, ja genau. Ja, also wir leben da, wo andere Urlaub machen, sage ich immer.
Sehr fun.
Und da ist Regensburg eben nicht weit und in Regensburg gab es diesen, damals vor über 30 Jahren ist es schon her, diesen Studiengang Sprecherziehung und da hatte ich noch Diplompädagogik dann dazu kombiniert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenlernen und Lerntransfer. Und das hat für mich so dieses ganze Feld Rhetorik und Kommunikation eröffnet, wo ich im Endeffekt jetzt auch tätig bin. Also für mich ist es so, die Kombination stabile, ansprechende Stimme ist das eine. Aber Kommunikationswerkzeuge, die dir helfen, Themen auf den Punkt zu bringen in Präsentationen oder respektvolle Gespräche führen zu können oder auch effektive, effiziente Meetings, da gibt es ja auch Strategien. Und das sind für mich so Möglichkeiten, die man mit der Stimme, mit der stabilen, ansprechenden Stimme, die man sich ja erarbeiten kann, dann auch kombinieren kann. Mhm. Und das ist das Feld, in dem ich mich inzwischen bewege.
Vom Berufsbild im Grunde auch ein bisschen weg von dem defizitorientierten Arbeiten, also dem Wiederherstellen oder dem Wiederingangsetzen von etwas, was ja so diese Reparaturthematik in der Medizin oder in den angrenzenden Bereichen ist, hin im Grunde zu so einer ressourcenorientierten Arbeit. Mhm.
Ja, das klingt schön beschrieben, ehrlich gesagt. Ja, ist es auch, also teilweise auch präventiv. Aber eben auch, es muss ja gar nicht erst zu dieser starken medizinischen Komponente kommen, wo man sagt, dass die Leute können wirklich überhaupt nicht mehr reden. Das haben wir ja oft bei den Lehrerinnen und Lehrern, kompletter Stimmverlust, absolut nicht mehr redefähig über Monate dann zum Beispiel. Das muss ja gar nicht sein. Das ist auch mein Ansatz gewesen, warum ich gesagt hatte, ich möchte eigentlich schon früher ansetzen, damit die Stimmen gar nicht so weit ins Defizit kommen. Und das war ja eigentlich auch tatsächlich die Überlegung dann für mein erstes Buch. Vor über 20 Jahren habe ich das dann geschrieben. Und das war dann auch tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendein gutes Erklärungsmodell, was du ja eingangs erwähnt hattest. Mhm. Es gibt so viele Erklärungsmodelle. Ja, ich habe mich da dann auf die Suche nach einem speziellen Modell gemacht, weil ich bestimmte Ansprüche hatte.
Mhm. Also wenn du von der stabilen Stimme sprichst, was ist für dich eine stabile Stimme? Wie klingt die? Wodurch zeichnet sich die aus? Was kann die bewirken? Was steckt da dahinter?
Also wenn ich von stabiler Stimme spreche, dann meine ich vor allem auch dieses Thema Verlässlichkeit für den Anwender. Weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, die schildern es so, ich kann mich auf meine Stimme nicht verlassen. Mhm. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich nervös bin, kippelt die Stimme, ich merke ein Zittern, ist zum Beispiel so eine Aussage, die ich sehr oft habe. Oder speziell jetzt zum Beispiel bei sogenannten Vielsprechern im Beruf, und ich denke, Arno, das kennst du auch mit deinen Klienten, mit denen du arbeitest, die dann sagen, ich halte so einen Sprechtag einfach nicht durch.
Heute Nachmittag hatte ich gerade so ein Telefonat. Ja. Hochdekorierter Manager, Experte, steht auf Bühnen, präsentiert, hat ununterbrochen mit Menschen, mit Publikum zu tun. Und sagt, jetzt muss ich irgendwie mal nachschauen, Wie geht das eigentlich? Was ist das, was ich da die ganze Zeit nutze? Ich bin 45 Jahre plus und ich habe mich damit überhaupt noch nie auseinandergesetzt, mit dem Hauptwerkzeug der Kommunikation, wie du es so schön sagst.
Ja. Genau, und das ist auch das, warum ich gesagt hatte, ich brauche irgendein Modell, was zum einen diese Selbstverständlichkeit darstellt, wie du gerade auch schilderst, die dein Klient auch geschildert hat. Ich benutze es ja ganz selbstverständlich und diese Haltung habe ich auch oft in den Coachings, dass die Leute sagen, ja, kann man denn da überhaupt was machen, weil eigentlich rede ich doch schon die ganze Zeit so. Ja, kann man. Das war so die eine Erkenntnis, also die Selbstverständlichkeit. Und dann aber auch die Komplexität. Und das unterschätzen die Leute. Auch Stimme ist ein sehr komplexes System. Da sind viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Naja, und dann bin ich gelandet bei der Aussage, Sprechen ist wie Autofahren. Jeder denkt, er kann's. Und erst, wenn es nicht wie gewohnt funktioniert, dann machen wir uns Gedanken, dann fahren wir in die Inspektionen. Und ich sehe unsere Stimmarbeit tatsächlich wie ein den Vergleich auch mit dem autonomen Fahren. Also man ist die ganze Zeit ganz selbstverständlich unterwegs, fährt autonom sozusagen. Irgendwann leuchtet dann die rote Lampe. Bei deinem Klienten war es ja auch so, ne? Er merkt irgendwie, er hält nicht durch oder zittert die Stimme oder wie auch immer. Und dann geht man zu einem Fachmenschen und lässt sich da beraten oder fährt man in die Werkstatt, lässt man nachschauen, nimmt das Bordbuch in die Hand und ja. Nachdem ich zwischen München und Nürnberg wohne, in Ingolstadt, Automobilstadt, mein Vater da auch im Automobilbranchenbereich als Arzt tätig war, war das Auto für mich naheliegend als Vergleich und so ist das Stimmmobil geboren worden, also der Vergleich der Stimme mit dem Auto.
Also du bist auch von zu Hause durchaus ein bisschen geprägt, wenn ich das höre, also aus, so mit der Welt der Medizin, also mit der Auseinandersetzung mit dem Menschen und mit den Diseases, also mit den Schwierigkeiten, die dann auftauchen und die es dann zu reparieren gilt.
Ja, genau. Also das ist wirklich so beides gewesen für mich in der Kindheit. Zum einen das Medizinische, dadurch, dass mein Vater Arzt war, aber er war eben Arzt bei den Rallyes. Er hat die Rallyefahrer begleitet und so hingen wir als Kinder dann vorm Fernseher und haben geschaut, wenn die gefahren sind. Und da war der Quattro zum Beispiel auch ein Thema damals und sowas hat mich fasziniert und hält bis heute an. Und das Stimmmobil mit seinen 7 Bereichen, in denen man arbeiten kann, das ist eben das, was aus der Zeit auch geblieben ist und was sich durch meine Bücher und durch meine Arbeit, also sehr konsequent, ehrlich gesagt, durchzieht. Weil ich sage, das ist einfach ein super Erklärungsmodell. Und es ist jedem präsent. Also auch dein Klient, wenn du ihm das vorstellst, der wird immer, wenn er in sein Auto steigt oder wenn er Autos auf der Straße sieht, hat er immer die Chance, auch an die Stimme zu denken, die ja sonst so selbstverständlich ist.
Ja, genau. Und aus dem auszusteigen und mal genauer hinschauen. Aber jetzt, jetzt haben wir, denke ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lang genug auf die Folter gespannt. Ich glaube, die sind so neugierig wie ich. Das Stimmmobil als Erklärmodell. Sabine Gutzeit. Sabine, lass mal hören, wie, also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, meine Stimme kratzt, ich merke irgendwie nach 3 Stunden und man liest in den Büchern, also mein derzeit, er ist wirklich jetzt mein Klient geworden nach dem Telefonat, sagt, ich habe in ihren Büchern, in ihrem Buch, Herr Fischbauer, wie gelesen, das mit den Heavy Voice Usern und dass die Stimme im Grunde so für circa 3 Stunden pro Tag Belastung ausgelegt wäre. Da bin ich ja weit drüber. Wie erklärst du, also was ist dann, wie gehst du heran? Was tut das Stimmmobil?
Also in dem Fall wäre sein Stimmmobil ja eins, was im Dauerlauf fährt sozusagen, was vielleicht auch tatsächlich eine Rallye fährt im Vergleich zu denen, die 3 Stunden vielleicht mal von A nach B fahren, ist er den ganzen Tag in der Rallye unterwegs und muss das Stimmmobil auch anders gebrauchen. Das geht schon damit los, dass ich sage, die Atmung ist der Motor, weil ohne Motor geht gar nichts. Also ohne Luft sind wir auch aufgeschmissen. Dann gibt es den Kehlkopf, das Getriebe und da entscheidet sich zum Beispiel, in welchem Gang bist du unterwegs. Fährst du mit 90 km/h im dritten Gang und bist sehr röhrig? Also erlebe ich jetzt zum Beispiel aktuell, ist ja super interessant, fällt mir gerade ein, dass wir da drauf kommen. Ich habe aktuell ziemlich viele junge Frauen auch, die sich bei mir melden und die dann zum Beispiel sagen, also ich habe immer wieder Probleme, mich in den Meetings durchzusetzen. Oh yeah. Und ich denke mir dann auch, ja, also man kriegt so eine Idee davon, woran könnte es liegen. Und das ist für mich so ein Fahren im dritten Gang, noch mit 90 km/h, also etwas überhöht so von der Spannung. Oder es gibt dann die auch sehr souverän, sehr seriös wirken wollen. Und die sagen, also ich versuche dann schon immer, meine Stimme in einem angenehmen Klang zu halten. Oh, aber die fahren dann als Untertourig. Ne? Das wäre dann dieses im vierten Gang, aber mit 40 km/h. Und so lässt sich das Stimmmobil weiter ausspielen, dass du sagst, der Fahrer ist das Gehirn, der hat in der Regel einen Sprechplan. Wenn man dann sagt, ich sage sehr oft dann ist das vergleichbar mit, du rollst mit deinem Stimmmobil auf die Ampel zu, aber du hast da einfach noch keinen Gang eingelegt und dann gibt es einen Ton und das Einzige, was dann kommt, wenn das Stimmmobil läuft, aber der Sprechplan ist noch nicht da, gibt es da auch Erklärungen, wie man es dann sich abgewöhnen kann oder was haben wir noch als Beispiel? Ich denke, was du auch mit deinen Leuten bearbeitest, zum Beispiel das Thema Artikulation. Gute Artikulation spart Stimmkraft und die Artikulation ist die Lenkung beim Stimmmobil. Und die Körperhaltung ist die ganze Karosserie. Und dann haben wir noch einen super wichtigen Aspekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei deinem Klienten eine Rolle spielt. Das nenne ich die psychosoziale Befindlichkeit. Und das sind die Reifen, die Straßenlage, der Reifendruck, das Profil. Weil egal, was in den anderen Bereichen los ist, wenn das nicht stimmt, dann haut die Leute von der Straße, dann fliegen die aus der Kurve raus sozusagen.
Wenn sie in der Kurve nass ist, also wenn das Gegenüber dann irgendwie die Augenbrauen hochzieht und man schon merkt, ich komme gerade nicht an, was tue ich?
Und das bringt die Leute so schnell aus der Fassung und du merkst das sofort, Stimme ist Stimmung, hat ja auch eine Kollegin von uns mal gesagt, also das merkst du wirklich sofort bei den Leuten, das macht was. Und auch das Gehör ist der Bordcomputer zum Beispiel, wo die Leute ja dann, wie dein Klient ja auch, sagen, ah, ich merke da, das hält nicht so durch, ich höre das selbst, ich höre auch das Zittern zum Beispiel in der Stimme, ich möchte was anders machen. Und in der Therapie ist es für mich dann wichtig oder auch im Coaching, dass man sagt, Gehör, Gehirn und Kehlkopf, die werden neu justiert. Also Bordcomputer, Fahrer und Getriebe, das sind meistens die, die wir neu einstellen müssen. Immer aber mit der Idee, was ich auch immer sehr wichtig finde, den Leuten zu sagen, ihr müsst nicht den Rest eures Lebens Stimmübungen machen, überhaupt nicht. Also das haben wir ja auch bei unserem letzten Treffen bei Stimme.at auch ausgetauscht. Das ist ja oft erstmal so ein Umstellen des Systems und dann soll es irgendwann wieder automatisch
laufen.
Genau, also das ist ganz selbstverständlich, wie das funktioniert.
Ja, also mir geht gerade noch durch den Kopf, weil du autonomes Fahren, das Stichwort heute schon gefallen ist in unserem Gespräch. Naja, also derzeit braucht es noch Fahrer, Menschen hinterm Lenkrad, die im richtigen Moment den richtigen Knopf drücken, das richtige Pedal treten, das Lenkrad in die richtige Richtung lenken. Also bin ich in der Lage, dann auch die richtige Aktion durchzuführen und weiß ich, welches ist, bin ich steuerungsfähig.
Ja,
Oder läuft alles automatisch und ich lenke dann bei Glatteis in die falsche Richtung und das Auto dreht sich siebenmal. Ja,
und das ist tatsächlich, glaube ich, das Ziel. Und da denke ich, arbeiten wir beide auch sehr ähnlich. Also mir geht es wirklich schon von der ersten Stunde an darum, dass die Menschen in die Selbstertüchtigung kommen, also dass sie praktisch selbst wirklich regulieren können, dass sie wissen, was zu tun ist. Und da dient das Stimmmobil auch als eine Art Checkliste. Also wenn ich merke, es passt irgendwas nicht, dann kann ich prüfen, kann es die Atmung sein? Also sprich mein Motor, ist es das Getriebe? Ist es mit der Körperhaltung zusammenhängend? Also die können das Stimmmobil wirklich durchgehen wie so eine Checkliste und kriegen ja auch einzelne Übungen an die Hand, wo sie dann auch mal ausprobieren können. Macht der Kehlkopf denn, was ich will, wenn ich es will? Was ist mit der Atmung? Ist da gerade vielleicht durch Lampenfieber was anders oder so? Und ich finde das so wichtig. Also ich sehe uns als Stimmtherapeuten da wirklich auch als Impulsgeber und Begleiter für eine bestimmte Zeit, aber um die Menschen in die Lage zu bringen, selbst wieder zu regulieren, weil wir haben sie einmal, zweimal die Woche, aber im Endeffekt bist du ja 24/7 mit deiner Stimme allein oder ziehen wir mal 8 Stunden Schlaf ab im Idealfall, aber den Rest der Zeit, 16 Stunden, sind wir am Reden. Und dein Klient ja besonders, der hat ja da eine wahnsinnige Herausforderung.
Ununterbrochen am Sprechen. Da gibt es einen Punkt, der mir immer wieder sehr stark zu Bewusstsein kommt in der Arbeit. Du hast ja vom Bordcomputer gesprochen, oder? Da sehe ich so einen Bildschirm vor mir. Und jetzt stelle ich mir so vor, wenn der Bildschirm jetzt so in irgendeiner Programmiersprache irgendwelche Daten auswirft und als Nutzer, so als DAO, wie es so schön heißt, als dümmster anzunehmender User, sitzt du jetzt vor deinem Bordcomputer. Das heißt, du hörst zwar die Stimme, du hörst, da ist irgendwas, du spürst auch irgendwo, du weißt nicht genau, ist es im Hals oder ist es ein bisschen woanders. Also wie lese ich das? Also was erkenne ich aus diesem Diffusen, was ich höre oder spüre? Habe ich Kriterien zur Verfügung? Also kann ich es benennen? Höre ich dann, na, meine Stimme kratzt, daher weiß ich, zu viel Druck. Oder daher weiß ich, zu viel Spannung im Oberkörper, habe ich Stress. Also so, dass ich dann auch ganz technisch im Grunde einen Rückschluss ziehen kann auf das, was es dann zu tun gilt.
Ja, also im Endeffekt läuft die Arbeit mit dem Stimmmobil genau darauf raus, weil wir ja von Anfang an auch schon ins Probieren gehen. Also wir probieren zum Beispiel gleich in der ersten Sitzung mal das Ventiltönchen aus. Das heißt, A sagen, doch kein A sagen und da spüren, wie die Stimmlippen zusammengehen, wieder auseinandergehen. Und dadurch zum Beispiel festlegen zu können, ist das, was ich gerade an Schmerz empfinde, direkt auf den Stimmlippen, ist es oberhalb der Stimmlippen oder geht es schon runter Richtung Lunge, entwickelt sich dann Husten, eine Erkältung zum Beispiel. Oder dass es auch, gibt ja immer so kleinere Übungen auch, die man zur Körperhaltung, zur Aufrichtung machen kann. Und immer wenn die Leute merken, es stimmt stimmlich was nicht, dann können sie das mal antesten durch diese Übungen, die wir da auch besprechen. Und ich denke, da hat jeder Trainer, jede Trainerin so ihre Lieblingsübungen. Ich lasse die Leute zum Beispiel auch sehr gerne absichtlich mal knarren. Das finden die erstmal ganz schräg, weil die sagen, wie, ich will mir doch das Knarren eigentlich abgewöhnen
ja.
Bei ihnen absichtlich knarren. Und ich sage dann nur, doch, probier doch mal. Das ist wie so eine Tür, die ungeölt langsam aufgeht. Mach mal. Und dann kommt das, was du gerade sagst, diese Hörkontrolle nämlich auch, aber mit dem Spüren zusammen und mit dem Gehirn, was sagt, jetzt will ich knarren, lieber Kehlkopf, mach mal.
Mach mal.
Und dann
erleben, wie es ist.
So. Und erleben sie das ganz bewusst. Also gehen weg von diesem autonomen Fahren, wie ich es ja genannt hatte, es passiert irgendwie. Gehen Sie jetzt in der Inspektion ins aktive Fahren und steuern selbst. Und dann, wenn ich will, dass der Kehlkopf knarrt, knarrt der. Und dann kriegen Sie auch eine Idee davon, was muss ich tun.
Was damit ist das Gegenteil, dass es rauskommt? Sabine, es ist so witzig, geht mir gerade durch den Kopf. Ich saß heute einmal eine Stunde hin und eine Stunde zurück mit meiner Frau im Auto und wir haben uns sehr gut unterhalten und irgendwann sagt sie, ja genau, und das ist das, was sie als Kunsttherapeutin in der Psychiatrie immer wieder mit ihren Patienten, in dem Fall waren es Patientinnen, Patienten getan hat, nämlich ihnen begreifbar, also zum Beispiel jemand ist depressiv, ja. Dann nicht nur dran zu arbeiten, wie kommst du aus der Depression raus, sondern mal zu sagen, so, wie komme ich eigentlich rein in die Depression? So, und jetzt gehe ich in die Depression, ich weiß, wie es ist, schwupps, und dann kann ich wieder rausgehen.
Also, das braucht aber ehrlich gesagt Mut, also Respekt. Ich finde es toll, dass deine Frau das macht, weil ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist, wie ich in der Stimmarbeit ja auch dann unterwegs bin. Sag, probier doch mal dieses Extrem aus oder mach dir mal bewusst.
Auch das Falsche sozusagen ganz bewusst ins Falsche oder ins weniger Günstige oder wie immer man es sagt, ja, hineingehen, erleben, wie es ist, Kriterien entwickeln, um aus dem heraus das andere besser steuern zu können. Ja, spannender Gedanke.
Also bei der Körperhaltung ist es ja genauso, dass du sagst, zieh du mal die Schultern total hoch oder sprich mal, wenn du so zurückgelehnt bist und drück mal den Kehlkopf so richtig runter. Und dann
sprich mal ausdrucksstark mit verkrampftem Hals, genau. Und schau mal, wie fühlt sich das an, mach mal.
Ja, und dann sind die erstmal so ein bisschen zurückhalten, wenn man mal sagt, kann ich das wirklich steuern? Aber das ist genau das, was ich vorher gesagt hatte, dieses Zusammenspiel Gehirn, Gehör und Kehlkopf, dass du eben sagst, das Gehirn sagt jetzt, komm, mach mal, das Gehör kontrolliert der Bordcomputer und der Kehlkopf ist eben der, der sagt, ich setze jetzt mal um. Wobei, also ich weiß nicht, wie es dir in der Stimmarbeit geht, aber ich merke immer wieder, der Kehlkopf hat ja sowas wie ein Eigenleben. Der macht ja nicht gleich, was er soll. Nee, also dann merken die Leute ja dann auch ganz schnell, Mist, so hundertprozentig habe ich den erstmal nicht im Griff.
Habe ich nicht im Griff, ja.
Aber ich glaube, also Sängerinnen und Sänger wissen das ja sowieso, man muss es tatsächlich trainieren. Es geht viel über die Hörkontrolle, aber man kann es trainieren. Und das ist das, was ich so schön finde, den Leuten gleich in den ersten Sitzungen eine Idee mitgeben und sagen, guck mal, du kannst was steuern, da geht was.
Ja. Es ist, ich sehe das übrigens auch psychologisch jetzt im Hinblick auf Leistungsfähigkeit in der Kommunikation. Also das Stichwort der Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich schon vorher weiß, ich habe erlebt, ich kann es steuern, dann gehe ich ja ganz anders in eine Situation hinein, von der ich nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird.
Ja, auch wichtig, genau, weil das ist ja die Kombination auch mit der psychosozialen Befindlichkeit, also eben mit Straßenlage, wo man sagt, da kannst du wiederum mit der Atmung ja auch steuern, Fokus auf die Ausatmung setzen zum Beispiel oder allein schon das Phänomen, also ich hatte kürzlich ja bei LinkedIn auch mal einen Post gemacht zum Thema Pausen. Weil ich mir gedacht habe, die Leute denken immer unglaublich viel beim Sprechen übers Sprechen nach. Aber die Pausen sind ja mindestens genauso wichtig. Zum Beispiel, um mal einen Schluck zu trinken und das Stimmmobil wieder zu schmieren sozusagen. Oder um dem Zuhörer, der Zuhörerin auch die Möglichkeit zu geben, einen Moment nachzudenken über das, was gesagt wurde. Und natürlich, um selbst auch mal wieder Luft zu holen, ganz entspannt.
oder bei einer ungeregelten Kreuzung dem, der von rechts kommt, mal die Vorrang zu, den Vorrang zu geben. Also dem Publikum mal die Gelegenheit zu geben, kurz drüber nachzudenken, was sie gerade gehört haben.
Du bist super, Arno, das gefällt mir total gut. Du spinnst immer wieder auch schon weiter.
Ja, das mir gefällt das. Ich bin relativ oft im Auto gewesen und bin's.
Ja, genau. Also mit der Kreuzung auch mal einen von rechts durchzulassen, finde ich gut. Genau.
Eine Frage liegt mir noch auf der Zunge. Also wenn wir jetzt über die Stimme reden und über die Arbeit mit unseren Kunden und unseren Klienten, ich meine jetzt, weil du zuerst das Ventiltönchen angesprochen hast zum Beispiel, also man steht da und tut so, als würde man einen Ton sagen, aber dann sagt man ihn nicht, oder so. Ich weiß nicht, ob man das hört, ja, klatschen nur die Stimmlippen so kurz mal aufeinander. Im Grunde sind das ja so ganz blöde Momente. Also ihr blöd unter Anführungszeichen, ja, wo sich der Mensch, mit dem man da arbeitet, das sind ja Erwachsene, ja, die sind ja hocherwachsen, keine Kinder mehr, ja, vielleicht auch mal richtig dumm vorkommen. Wie gehst du damit um? Was ist da dein Approach, dein Zugang?
Also ich habe der Zugang, die Idee, steuer doch mal. Mhm. Und das geht eben über sowas, weil ich sage oft auch anfangs zu den Leuten, wissen Sie, wir haben es ja mit einem halbautomatischen System zu tun und das merken Sie sofort. Mhm. Wenn ich jetzt Ihnen sage, wackeln Sie doch mal mit einem Ihrer Stimmbänder, ohne einen Ton zu erzeugen. Mhm. Und dann ist große Ratlosigkeit in der Regel, weil funktioniert ja nicht, also kann ich ja bis heute ganz, nicht, du auch nicht, ne, obwohl wir ganz viel trainieren, weil es einfach nicht geht. Es ist ein halbautomatisches System, die Stimmlippen gehen nur beide zu bedienen gleichzeitig. Und dann, da sind sie schon im ersten Moment mal sehr aufmerksam und sagen, stimmt, ich kann es gar nicht direkt steuern, obwohl ich es den ganzen Tag benutze.
Mhm. Dann ist die Neugier der Trigger, wo man selbst auch mal über den Schatten springt und mal was ausprobiert, weil man neugierig ist, kann ich's. So die kleine Challenge.
Kann ich steuern. Und bei dem Ventiltönchen speziell ist für mich wirklich der schönste Moment, Arno, wenn die Leute den Blick nach innen richten. Ja. Und spüren mal ganz bewusst ihre Stimmlippen. Ich habe gesagt, seien Sie doch da echt mal neugierig. Spüren Sie doch mal ihre Stimmlippen, vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben. Und es klingt, das sage ich oft noch dazu, was wirklich tatsächlich manchmal schwer zu bekommen, dieses Ventiltönchen. Es klingt ja, wie wenn so ein Elektrozaun tickt. Oder wie wenn man eine Dose öffnet, also so ein Marmeladenglas, macht ja auch so Klick. Oder wie wenn ein Wasserhahn tropft in die
Wasserhahn Blechspüle.
Aber man hört es eben jetzt hier über das Mikrofon.
Jetzt hört man es nicht, weil die Geräuschunterdrückung, ja, die ist da immer zu radikal. Ja, genau.
Aber A sagen und doch kein A sagen.
Und A sagen, genau. Dann gehen die Stimmlippen für einen kurzen Moment zu, nur wenn man, weil du ein A denkst. Ganz genau. Ja. Liebe Sabine, was ist denn das so als vielleicht abschließende Frage, wenn du so an die vielen Dinge denkst, die du mit deinen Kunden, mit deinen Klienten tust, was ist denn das, was dir am meisten Spaß macht dabei? Wo hast du am meisten Vergnügen? Vielleicht gibt es so etwas, wo du sagst, kommt ja nicht immer vor, kann man nicht immer tun, passt manchmal nicht, aber manchmal passt's und dann, ja, habe ich Vergnügen. Ja.
Also am meisten Vergnügen habe ich wirklich, wenn ich die Leute dann erlebe, wenn sie ihre oft neue Stimme ausprobieren, wenn die dann so funktioniert, dass sie auch in der nächsten Sitzung kommen und sagen, ich habe durchgehalten, ich konnte es regulieren, mir ist das und das passiert. Das ist so ein Moment, wo ich wirklich glücklich bin, weil ich sage, ja, und sie sind in die Selbstregulierung gegangen. Sie konnten sich helfen, ohne dass ich dabei war. Das finde ich wahnsinnig schön. Und dann dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, wenn sie so nach innen lauschen, wenn sie zum ersten Mal bewusst in ihrem Leben ihrer eigenen Stimme so zuhören. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, das ist auch wahnsinnig schön, wenn man sie erlebt, wenn sie das machen. Und ganz toll sind für mich auch die Momente, wenn ich jungen Menschen helfen kann, die im Stimmbuch stehen geblieben sind, die nicht mehr sprechen wollen, weil die Stimme so schräg klingt. Da hatte ich auch auf LinkedIn mal ein Video dazu gemacht von einem jungen Mann, den ich da erlebt habe, dem sie auch empfohlen hatten, er müsste Hormone nehmen, wenn er jetzt so weitermacht. Ja, aber es war einfach nur ein verschleppter Stimmbuch. Und wenn du dann erlebst, wie die Leute glücklich sind, weil sie die Stimme selbst regulieren können, weil sie das Gefühl haben, sie sind diesem Stimmapparat nicht ausgeliefert, sondern sie können aktiv was tun, so dass es gut läuft, dass es gut klingt. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das ist das höchste Glück. Und da habe ich kürzlich so einen Teebeutelspruch, wenn ich das noch kurz sagen darf, Teebeutelspruch gehabt. Am Morgen habe ich immer so ein Yogi-Tee, da stehen Sprüche drauf. Und der eine Spruch war, den Sinn des Lebens findest du dort, wo deine Freude anderen eine Hilfe ist. Und den Spruch habe ich gefeiert, weil ich schon gedacht, ja, das ist es doch, das macht uns Stimmtherapeuten und Therapeutinnen doch aus, dass uns die Arbeit Spaß macht, an der eigenen Stimme und den anderen Menschen auch zu zeigen, hey, da geht was.
Ja, wunderbar, das ist ein echtes dickes Schlusswort. Liebe Sabine Gutzeit, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst bei mir im Stimme wirkt Podcast. Wir werden in den Shownotes deine Bücher verlinken, werden deine Webseite verlinken. Stimme wirkungsvoll einsetzen zum Beispiel ist eines deiner Bücher. Was sehe ich da noch? Auf die Stimme kommt es an, kann ich nur unterstreichen. Was habe ich noch? Alle mal herhören. Genau. Und hast du noch eins auf Lager?
Ja, mein aktuellstes, das ist mein Lieblingsbuch im Moment, weil da stecken 30 Jahre Berufserfahrung drin. Logbuch Stimme und Kommunikation, ein Selbstlernbuch, aber auch im Coaching einsetzbar und in der Logopädie. Also ein Rundumschlag für alle die, die an der Stimme interessiert sind.
Wunderbar. Werden wir verlinken. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Danke für dein Engagement in Stimme.at. Sprechen ist wie Autofahren. Jeder denkt, er kann's. Und sehr, sehr spannendes Modell, das du hier mitgebracht hast.
Ja, danke,
gern. Danke dir. Euch da draußen viel Spaß beim mit der Stimme Autofahren im übertragenen Sinne und aufmerksam hinschauen, ob die Reifen auch griffig sind, ob das Chassis stabil ist und ob du auch wirklich das Lenkrad in der Hand hast, wenn du mit anderen kommunizierst. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.